es schwebt über allem oder fast allem so eine dunkle Wolke, diese Bedrohungslage, in der die Welt ist.
Ganz, ganz wichtig auch, wie schauen wir, dass KI nicht in falsche Hand kommen, dass es keine autonome Waffen gibt und Terrorismus.
Natürlich, also da geht es derzeit sehr stark in die falsche Richtung in Amerika, wo tatsächlich 80% aller Rechenzentren der Welt jetzt stehen.
Was in Alpbach wichtig ist. Das Kongressjournal zum Hören in 5 Teilen.
Eine neue Herausforderung.
Dieser Pressepodcast wird unterstützt von der Erste Group und der Vienna Insurance Group.
Und hier sind wir wieder. Willkommen zurück in Alpbach. Mikrofon David Freudenthaler
und Sissi Rabel. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, David, aber ich bin fast ein wenig überwältigt von dem Programm. Es ist einfach dicht und viel los.
Ja, nämlich nicht nur die vielen Panels und offiziellen Diskussionen, die es hier überall gibt, sondern es gibt auch ein ziemlich großes und breites Rahmenprogramm. Am Montagabend waren wir zum Beispiel in der Dorfkirche.
Ja, das war besonders, muss ich wirklich sagen, hat mich irgendwie berührt und mir kam vor, dich auch ein wenig.
Absolut. Das war ja irgendwie ein bisschen was anderes einmal und du hast ja Lea Ippi ganz schön andächtig dort gelauscht.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen ein Fangirl, die albanische Politikwissenschaftlerin, und ich würde fast sagen, sie ist ein bisschen ein Popstar der Philosophie, hat dort einige Minuten der Stille angeleitet mit einer kurzen, sehr persönlichen Rede am Anfang, und ich fand das wirklich schön.
When I was growing up, my favorite philosopher, my grandmother, who also brought me up, used to say that the most difficult question to answer throughout our lives is, what is the human being?
Ja, was ist ein Mensch? Die Frage hat Lea Ippi also schon von ihrer Großmutter in die Wiege gelegt bekommen. Die Antwort hatte übrigens für sie viel mit Hoffnung zu tun. Jedenfalls folgte auf die Rede direkt darauf 2 Minuten der absoluten Stille.
Wir kürzen das jetzt trotzdem ein bisschen ab, aber ich muss schon sagen, diese Ruhe war richtig angenehm, als man so das Holz der Kirche knarzen hörte. In den Dorfstraßen ist uns dann danach noch der österreichische Liedermacher Hubert von Geusern in die Arme gelaufen. Den braucht man ja eigentlich niemanden vorzustellen.
Wo ist der Platz, wo der Teufel seine Kinder kriegt?
Ja, er hat uns dann später erzählt, dass er da ist, um sich ein paar der Talks anzuhören, sich vielleicht sogar ein bisschen inspirieren zu lassen. Aber einige der Diskussionen, hat er zugegeben, stimmten ihn auch fast ein bisschen traurig.
Fast schon verdrießlich, würde ich sagen.
Es schwebt über allem oder fast allem so eine dunkle Wolke, diese Bedrohungslage, in der die Welt ist. Das kommt an Obitz an, wenn man nicht aufpasst. Wenn da über Aufrüstung und Sicherheitsbedenken und strategische Nuklearwaffen geredet wird, dann haben wir gedacht, na bitte, also wo sind wir denn? Und wenn das nicht nur einmal erwähnt wird, sondern immer wieder. Wenn man dann angesichts dieser Klimalage, in der wir sind, dann eine österreichische Ministerin reden hört, nur dass man, die Industrie ist wichtig und wichtiger und man darf das jetzt wirklich nicht zu eng sehen, die Klimasachen, weil wichtig ist, dass die Industrie brummt, wenn man denkt, Alter, die brummt dann irgendwann einmal ohne uns mit KI. Aber die Menschen wird es nicht mehr geben, wenn wir da nicht das Steuer herumreißen.
Ja, künstliche Intelligenz und Klima, das sind Themen, die auch hier in Alpbach auf wirklich vielen Panels ganz breit diskutiert werden.
Und deshalb haben wir uns auch 2 Gesprächspartner heute herausgefischt, die darin Experten sind und mit ihnen über eben diese beiden Themen gesprochen.
Genau. Ich habe mich da einmal mit Feiyu Shu unterhalten. Sie ist eine der profiliertesten deutsch-chinesischen KI-Forscherinnen und Professorin für Industrial AI. Davor war sie KI-Chefin bei SAP und sitzt in einigen Aufsichtsräten großer deutscher Unternehmen. Man kann sagen, sie ist so an der Schnittstelle zwischen KI-Forschung und Wirtschaft. Und ich habe sie zu Beginn gefragt, ob ihr dieses rasante Tempo, mit dem sich KI gerade entwickelt, eigentlich auch Sorgen macht.
Alle machen, eigentlich ich auf jeden Fall, machen uns Sorgen, besonders um die zukünftige Gesellschaft, unsere Menschheit. Weil durch KI werden ja sehr viele operative Arbeit von KI-Agent, humanoide Roboter, Industrieroboter übernommen. Und es werden die Businessmodelle von uns Menschen enden, weil wir haben in der Jahrtausend haben wir gearbeitet, haben wir dafür Geld bekommen. Wenn viele Arbeiten von KI übernommen werden, wofür bekommen wir Geld, dass wir unseren Lebensunterhalt bezahlen bekommen? Das ist eine Sache, wie wir Menschen wirtschaftlich belohnt werden. Zweitens auch ganz, ganz wichtig, auch, dass wir, wie schauen wir, dass wir KI nicht in falsche Hand kommen, dass es keine autonome Waffen gibt und Terrorismus, weil durch KI-Technologie ist es auch sehr leicht auch zu programmieren. Und es gibt ja ganz, ganz wichtige Themen. Es geht um AI-Safety und AI-Security. AI-Safety geht es darum, dass das KI-System keine Schaden zufügen. Und das könnte sein, dass das KI lernt vom Web, aber jemand hatte da einfach Daten manipuliert, dass nachher in irgendeinem Zeitpunkt das KI plötzlich anfangen zu spinnen und böse Sachen zu machen. Das heißt Data Poisoning. Und zweitens auch, wir wissen, dass KI halluziniert. Und wie kann man die Halluzination minimieren? Und AI Security, was ich gemeint habe, man kann auch heute ganz leicht durch eine natürliche Sprache, das sehr, sehr plausibel anschaut, eine Chatbot angreifen. Manipulieren, das ist AI Security. Und die beiden Themen sind Themen, die ich denke, wir müssen, auch Europa müssen massiv investieren. Aber nicht durch Regulierung, sondern durch Technologie und auch durch gute Konzepte, dass wir alle Firmen und unterstützen, dass kritische Infrastruktur, Krankenhäuser unterstützen, dass wir nicht Opfer von der neuesten KI-Entwicklung werden.
Europa hat im KI-Wettlauf ja bereits den Anschluss verloren, heißt es immer wieder, und das sieht auch Feiyu Shu so. Nicht nur bei den ganz großen KI-Modellen hinken wir hinterher, sondern auch bei der Infrastruktur. Zum Beispiel sind wir auch bei Halbleitern abhängig, ohne die bei der künstlichen Intelligenz gar nichts läuft.
Der Anfang ist 100% in der Hand von amerikanischen Firmen. Am Ende die ganze Produktion, über 90% finden in Ostasien statt.
Das heißt, große Abhängigkeit wieder mal.
Genau, aber man sieht das. Und wenn man die Cloud-Infrastruktur anbelangt und die Frontier-Modelle anschaut, dann sind die Amerikaner und Chinesen auf jeden Fall vorne. USA Nummer 1 und China Nummer 2. Aber Europa ist an der Stelle, Mister steht nicht mal unter den Top 10 Frontier-Modelle. Was AI-Agent und Anwendung anbelangt, sicherlich hat Europa große Potenzial. Ja, aber andererseits, wenn man die KI-Ökosystem von Upstream, Downstream anbelangt, dann haben wir in Upstream-Layer Europa große Nachholbedarf. Wenn man eins die Ranking gibt, USA klar Nummer 1 und China versucht von Nummer 2 in die 1,5 Position zu gehen, aber Europa ist weiter unter, eigentlich Nummer 3, aber ein sehr schwacher Nummer 3.
Inwiefern ist dieser Rückstand, den Europa da bereits aufgerissen hat, auch ein Problem?
Wenn wir nur die Intelligenz aus China, aus den USA importieren, aber keine intelligente industrielle Produkte exportieren können, werden wir eine große ökonomische Herausforderung haben. Dann wird Europa arm. Deshalb müssen wir in diesem Gebiet investieren. Aber andererseits, es gibt uns keine Ausrede, nicht von Energie bis zu Chips, bis zu großen Modellen an diese Upstream-Layer nicht zu investieren, nicht zu arbeiten, weil letztendlich wir müssen die Souveränität in diese intelligente Ökosystem haben, zwar auf aller Ebene, sicherlich in der Zusammenarbeit, globale Zusammenarbeit. Kein einziges Land kann jede Ebene beherrschen oder alle Komponente, aber wenn wir zu wenig beherrschen, dann haben wir kaum Verhandlungsmaße. Einmal das, dass wir nicht in der Lage sind, geopolitisch zu verhandeln, andererseits auch, dass wir auch ökonomisch nicht mehr erfolgreich werden.
Sie haben sowohl in China als auch in Europa gearbeitet. Wie schätzen Sie eigentlich die Rolle Chinas im KI-Wettlauf ein? Können die doch deutlich billigeren chinesischen Modelle inzwischen auch mit Anthropic und OpenAI
mithalten? Wenn man heute die Frontier-Modelle in USA und in China vergleicht, entsteht zwei Business-Modelle. Ne? Die amerikanischen Modelle sind groß, aber sind close-weight, Blackbox. Und die sind teuer. Und die chinesischen Modelle sind effizienter, preiswerter und es open weight, auch open source. Und diese zwei, es wird ein Wettbewerb zwischen einem geschlossenen KI-Ökosystem und einem offenen KI-Ökosystem preiswert. Und ich denke, dass Europa muss schauen, wie man mit diesen zwei Businessmodellen arbeitet, zwei Ökosystemen arbeitet. Und auf jeden Fall, die amerikanische große KI-Firmen dürfen die chinesische KI-Firmen nicht unterschätzen.
Und dann haben wir noch über die Unmengen an Energie gesprochen, die künstliche Intelligenz verschlingt. Überall auf der Welt werden ja gerade neue Rechenzentren aus dem Boden gestampft, was bei immer mehr Menschen auch für Unmut sorgt. Könnte die Energie vielleicht doch noch zum Flaschenhals bei dieser ganzen KI-Entwicklung werden?
Wir brauchen sehr viel Energie und preiswerte Energie und sichere Energie. Sicher erneuerbare Energie in Kombinieren mit moderner Energietechnologie. Und zweitens auch sehr, sehr wichtig, die Data Center. KI-Data Center, wo momentan die Verteilung von KI-Compute, GPUs, über 70% ist in den USA und über 15-20% ist in China. Europa hat nur ungefähr 5%. Und das ist viel zu wenig.
Genau an diesem Punkt habe ich auch mit dem österreichischen Klimaforscher Gernot Wagner angesetzt, der mittlerweile in den USA lebt. Seit 2022 unterrichtet er an der Columbia Business School, davor war er an der NYU und in Harvard. Wie bewerten Sie die Auswirkungen von KI auf Umwelt und Klima? Kann man das überhaupt mit erneuerbaren Energie stemmen, diesen Energieverbrauch, den wir zukünftig in diesem Bereich haben werden? Und wie groß ist dieser Faktor?
Also natürlich, also da geht's derzeit sehr stark in die falsche Richtung in Amerika, wo tatsächlich 80% aller Rechenzentren in der Welt jetzt stehen, KI-Rechenzentren, 15% in China, 5% in Europa. Also ohne jetzt zu sagen, dass wir wieder mal hinten nachhängen. Es geht um diese Zielkonflikte zwischen schnelles Gas, schnelle Energie, die vornehmlich durch Gas erzeugt wird, oder halt im Prinzip zu sagen, hey, eigentlich, da lässt sich auch viel, da ließe sich viel mit Erneuerbaren zum Beispiel tun. Aber natürlich, da gibt es KI und KI. Also,
soll heißen.
Okay, da gibt es diese amerikanischen LLMs, diese Large Language Models, die wir alle kennen. Das chinesische DeepSeek verbraucht ein Zehntel der Energie von den großen, bekannten amerikanischen
Und wie
Modellen.
Funktioniert das?
So gut wie die amerikanischen. Also mit anderen Worten, also ja, es ist einfach ein effizienterer Algorithmus, der 6 Monate hinten ist oder so. Okay, dann warten wir halt 6 Monate. Also da tut sich gerade so viel. Und übrigens, wenn der wirklich 6 Monate, wenn er wirklich nur halb so gut ist, dieser Algorithmus, aber ein Zehntel der Energie verbraucht, okay, dann verbrauchen wir halt ein Fünftel der Energie, verwenden wir doppelt so viele chinesische Modelle und erreichen dasselbe Ziel mit -80% Emissionen, -80% Energiebedarf und auch übrigens -80% der Kosten. Also mit anderen Worten, ja, da gibt's KI und KI und vielleicht gibt's da tatsächlich auch wirklich wieder mal eine große Möglichkeit, wo eine rationalere, vielleicht ein bisschen langsamere Variante allen zugutekommen könnte. Und ja, Stichwort Proteste gegen Datenzentren. In Amerika gibt es die mittlerweile, also tatsächlich ein Moratorium, sowohl in New York, linksliberal, als auch in Texas, nicht linksliberal.
Also glauben Sie, dass sich auch die USA da im Endeffekt im KI-Bereich dieses Klimaziel größer auf die Fahnen schreiben wird oder ist das ein verlorener Kampf eigentlich?
Okay, also derzeit natürlich nicht. Ja. Also jetzt geht einmal 2 Jahre noch viel in die falsche Richtung. Aber ließe sich KI, ließen sich diese Rechenzentren tatsächlich mit Off-Grid Solar, wie es auf gut Englisch heißt, also tatsächlich nicht ans Netz angeschlossene Solaranlagen, könnten tatsächlich auch Datenzentren versorgen. Da gibt es sogar eine fantastische Studie dazu, offgridai.us, wo tatsächlich Rechenzentren, also vom Rechenzentrum zum Rechenzentrum diese Kalkulation gemacht wird. Und ja, Solaranlagen sind mittlerweile so billig, dass sie selbst KI-Rechenzentren, also diese enormen Energiemengen produzieren könnten, ohne der Probleme wie Netzanschluss einerseits und sich auf Gas und andere Dinge zu verlassen zu müssen andererseits.
Ihrer Meinung nach ist grüne Energie mittlerweile rentabler als herkömmliche. Warum dauert das trotzdem so lange mit der Energiewende und der Dekarbonisierung?
Dazu ist tatsächlich verdammt viel Positives. Mhm. Vielleicht das dramatischste Beispiel in Amerika. Texas hat im Oktober 2024, also mittlerweile vor 2 Jahren, Kalifornien überholt. Also Kalifornien war zuerst Förderung der Solarenergie, also dank des anderen Austroamerikaners, den Sie vielleicht kennen, damals als Governator. Der hat alle richtigen Gesetze unterschrieben, also wirklich. Das Emissionshandelssystem in Kalifornien deckt 85% aller Treibhausgase ab. In Europa decken wir nur 50% von CO2 ab, immer noch. Der Preis ist nicht so hoch in Kalifornien, aber das ist auch nur eine Frage der Zeit, der Emissionspreis. Das heißt, da hat sich verdammt viel in die richtige Richtung auf Politikebene entwickelt.
Und wie kam es dazu in Texas, gerade in Texas?
Und Texas hat mittlerweile Kalifornien überholt. Warum? Weil nichts im Weg steht. Weil Solarenergie mittlerweile so billig ist, dass die profitabelste Form der Energiegewinnung in Texas nicht mehr Öl oder Gas ist, sondern Solarenergie, Solarstrom. Und da gibt es tatsächlich diesen Vergleich. Also in Kalifornien geht es seit 2008 oder so linear in die Höhe. Also wie gesagt, alles richtig gemacht, Energiewende, danke. So ungefähr so Merkel in Deutschland, also der konservative Gouverneur in Kalifornien, die richtigen Gesetze in die Wege geleitet und das Klima dankt, die kalifornische Wirtschaft dankt. Texas gibt es keine dieser Gesetze. Da geht es rein nur um die freie Marktwirtschaft, Kapitalismus und so weiter. Und ja, mittlerweile gibt es einen exponentiellen Anstieg an Utility Scale, also Solaranlagen im Großen. Jetzt nicht nur auf Dächern, sondern wirklich im Großen, wo es einfach kein Zurück mehr gibt. Ganz kurz, also meine eigene Studie zu dem Thema. Global 10.000 verschiedene Pfade, wie sich die Welt, der globale Energiesektor in den nächsten 25 Jahren entwickeln könnte. Im Endeffekt über 75%, so Durchschnitt 80-85% des Stroms im Jahr 2050 wird rein von Erneuerbaren produziert werden. Derzeit sind es noch nur 15% global. Das heißt, ja, es geht radikal, exponentiell in die Höhe. Fossile gehen von diesen 80%, wo sie heute sind, auf unter 20% innerhalb von 25 Jahren. Das ist eine verdammt schnelle Energiewende. Global übrigens.
Also müssen wir uns keine Sorgen mehr machen um Dekarbonisierung? Das wird sowieso passieren.
Also worüber wir uns Sorgen machen müssen vor allem ist, ob wir das hier in Europa semi-rational in die richtige Richtung lenken können und tatsächlich auch aus Wirtschaftsseiten profitieren oder ob wir einfach den Chinesen, den Indern, den Pakistanern den Vorrang lassen, wo sich derzeit wirklich verdammt viel tut, wo Amerika vor allem in diesem Fall Strafzölle auf Solaranlagen, auf chinesische Solaranlagen,
dividiert,
ja. Und plötzlich werden 30 Gigawatt von Solarzellen halt nicht nach Amerika importiert, sondern die kommen von China nach Pakistan. Das heißt, wir entkarbonisieren gerade das pakistanische Netz viel, viel rascher, als es jemals zustande gekommen wäre. Im Endeffekt dank dieser Strafzölle in Amerika.
Spannende Nebenwirkung.
Und ja, positive Nebenwirkung. Und übrigens, da gibt's diese dieselben Kurven, die exponentiellen Growth von Solar in fast jedem afrikanischen Land. Natürlich ungefähr derselbe Grund, warum es in Kenia mehr Handys gibt als in Rumänien. Weil halt die Landlinien nie gebaut wurden. Das heißt, die Technologie würde übersprungen. Ja, die Technologie wird jetzt auch in vielen afrikanischen Ländern gerade übersprungen.
Und wer ist dann in Europa der Bremsfaktor, wo Sie sagen, okay, da muss man ansetzen, damit wir uns eben nicht abhängig lassen?
Präsident der Industriellen Vereinigung? Also wirklich, jetzt, also natürlich, es geht um das Lobbying. Es geht darum, dass klarerweise die fossile Industrie vom Status quo profitiert. Das ist klar. Die wissen auch, worum es geht. Die transformieren sich selbst natürlich auch. Aber so, also wenn wir jetzt Gratiszertifikate für die Stahlindustrie zum Beispiel wieder mal um 2 Jahre verzögern oder weiterbekommen, ja, dann profitieren die schmutzigen Stahlkraftwerke. Es profitieren übrigens nicht die sauberen Stahlkraftwerke, die es ja mittlerweile auch gibt. Also im Norden Schwedens wird gerade dieses Null-CO2-Stahlkraftwerk gebaut, Stegra. Die Elektrolyseanlagen kommen von ThyssenKrupp. ThyssenKrupp Nucera verkauft diese Elektrolyseanlagen nach Schweden, um dort einen neuen Konkurrenten aufzubauen für ThyssenKrupp Stahl. Also natürlich nicht bewusst, aber okay, Marie Jaroni, die Chefin von ThyssenKrupp Stahl, schaut gerade nach Schweden um ein Modell, das, ja, das ginge auch in Duisburg. Das ginge auch im Ruhrgebiet, aber die deutsche Politik,
baut gerade wieder mal Gaskraftwerke.
Welche Rolle spielen auch die großen Konflikte, auf die wir jetzt schauen, etwa Iran oder Ukraine, welche Rolle spielen die in der Begünstigung vielleicht sogar von Klimatechnologie?
So, sie könnten, sollten eine verdammt große spielen. Also ja, ich bin alt genug, um mich erinnern zu können, wie vor 4 Jahren der Gaspreis 10-mal so hoch war, weil im Kreml jemanden 24. Februar die Birne durchgebrannt ist, sind 6 Monate später die Gaspreise aufs 10-fache gestiegen. Und jetzt machen wir dasselbe wieder mal im Februar. 28. Februar brennt jemand anderen die Birne durch, diesmal im Weißen Haus. Und ja, anstatt im Prinzip das gemacht zu haben, nachdem die österreichische Regierung im Jahr 2017, wer war damals in der Regierung? Es waren nicht die Grünen, es war Schwarz-Blau, hat sein Regierungsprogramm gegeben, das gesagt hat, 100% Erneuerbare bis 2030 in Österreich. Tatsächlich. Und das waren keine Grünen, die das ausverhandelt haben. Worum ging es da? Also Klimaschutz einerseits, ja, aber das war nicht die Priorität. Es ging um Sicherheit. Es ging darum, dass Land der Berge, Land am Strome, es verdammt viel erneuerbare Energie gäbe. Warum brauchen wir diese 10% Gaskraftwerke, die dann den restlichen 10% des Stroms liefern? Und ja, den Preis für 100% des Stromes setzen.
Ja, ich würde sagen, ich habe heute wieder was gelernt.
Wie jeden Tag. Und einen Tipp wollen wir Ihnen auch heute wieder mal nicht vorenthalten. Wer sich den örtlichen Gossip und die Programmhighlights nicht entgehen lassen will, verschreibt sich jetzt am besten dem täglichen Newsletter des Forum-Netzwerks, genannt Blaybach.
Ja, und noch einen Tipp habe ich für Sie. Mein Kollege ist da vielleicht ein bisschen zurückhaltender. Ich bin da schamlos. Heute um 15.30 Uhr moderiert er ein Panel über den Wiederaufbau in der Ukraine. Lassen Sie sich das nicht entgehen, wird sehr spannend.
Das wird, glaube ich, wirklich spannend. Danke, Sissi. Und damit verabschieden wir uns. Aber heute ist nicht aller Tage.
Wir kommen wieder, keine Frage.
Was in Alpbach wichtig ist. Das Kongressjournal zum Hören in 5 Teilen.
Eine neue Herausforderung.
Dieser Pressepodcast wird unterstützt von der Erste Group und der Vienna Insurance Group.